SRF 1. Halb eins, Rendezvous, die Mittagsinformation des Schweizer Radios. Tödlicher Canyoning-Unfall im Kanton St. Gallen. 3 spanische Touristen sterben. Sie wurden wohl von einem Gewitter überrascht. Corona und die Kulturszene. Was bedeuten die neuen Lockerungsmaßnahmen für Sie? Beispiel Lucerne Festival am Karkeil. Wir fragen nach bei Intendant Michael Häfliger.
Wenn man 2-3 Jahre nicht mehr so agieren kann, wie man es gewohnt ist und wie man aufgebaut ist als Organisation, dann muss man umdenken.
Der Streit ums Erdgas zwischen Griechenland und der Türkei. Jetzt will Frankreich mit Kriegsschiffen in der Ostägäis aufkreuzen. Was sind die Absichten von Präsident Macron? Italien und Spanien sind stark vom Tourismus abhängig. Die drastischen Folgen zeigen sich in der Corona-Krise. Haben die beiden Länder einen Plan B in der Schublade, damit die Wirtschaft breit aufgestellt sein wird, fragen wir in unserer Sommerserium 1. Im Studio heute Mittag begrüßt Sie Daniel Hofer. Da kommen Erinnerungen an das Canyoning-Unglück von 1999 im Berner Oberland hoch, bei dem damals 21 Touristen starben. Gestern Abend kam es im Kanton St. Gallen zu einem weiteren tödlichen Canyoning-Unglück. Dabei verloren 3 Männer ihr Leben bei Vettis im Sarganderland. Zurzeit suchen die Rettungskräfte noch nach einer vermissten Person. Einzelheiten von Stefanie Hablützel.
Die 4 Männer wollten gestern die Parlitobelschlucht weit hinten im Kalfeisental durchqueren. Gegen 7 Uhr abends seien die 4 spanischen Touristen wahrscheinlich von einem heftigen Gewitter überrascht worden, sagt Florian Schneider, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen.
Wir haben noch eine Vermisstmeldung bekommen, haben nach diesen Männern gesucht. 3 hat man mittlerweile leider tot müssen auffinden und der 4. wird nach wie vor vermisst.
Die Rettungskräfte seien gestern Abend nach der Vermisstmeldung mit einem Grossaufgebot ausgerückt.
Da sind mehrere Rega-Helikopter im Einsatz gewesen, Polizeihelikopter, Spezialisten von der alpinen Rettung, mehrere Patrouillen von der Capo St. Gallen. Und sie haben dann gesucht, auch noch in der Nacht, haben dann leider müssen unterbrechen, weil auch wieder Unwetter aufgezogen sind. Aber heute Morgen früh hat man den Einsatz wieder aufgenommen, man sucht weiter nach dem 4. vermissten Mann.
Weil aber auch heute Gewitter möglich seien, beobachte man die Situation genau und müsse je nachdem die Suche unterbrechen, sagt der Polizeisprecher. Canyoning, Schluchtenwandern kann gefährlich sein. Beim schwersten Unfall in der Schweiz 1999 im Sachsenbach kamen 21 Menschen ums Leben. Nachdem es dort geregnet hatte, wälzte sich eine Flut aus Wasser, Holz und Steinen durch die Schlucht. Die Parlitobelschlucht, Ort des aktuellen Unfalls, ist eine Canyoning-Route, die zumindest in der Szene bekannt ist. Wieso die spanische Gruppe noch am Abend unterwegs war, was über den Unfall bekannt ist, darüber informiert die Polizei heute Nachmittag an einer Medienkonferenz.
Soweit Stefanie Ablützel und jetzt zu Tobias May in die Nachrichtenredaktion. Er hat die neuesten Corona-Zahlen.
Dem Bundesamt für Gesundheit sind 234 neue bestätigte Corona-Infektionen für die Schweiz gemeldet worden, innerhalb von 24 Stunden. Gestern waren es 274, am Dienstag 187. Außerdem wurde ein weiterer Todesfall registriert im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Insgesamt sind damit nun 1715 Covid-19-Todesfälle gemeldet worden. Lieber bestehende Arbeitsplätze sichern als höhere Löhne zahlen. Diese Grundhaltung vertritt der Gewerkschaftsdachverband Travail Suisse. Allerdings gäbe es auch Branchen, in denen höhere Löhne gerechtfertigt seien. So hätten die Mitarbeitenden im Gesundheitswesen und im Detailhandel in der Corona-Krise wichtige Arbeit geleistet, sagt Gabriel Fischer von Travail Suisse.
Die systemrelevanten Branchen, wie man auch gesagt hat, die Service-Public-Branchen, die haben sehr stark dazu beigetragen, dass die Krise hat trotzdem Gesellschaft hat funktionieren können. Und ja, das ist für uns schon ein Zeichen, dass man für die nicht nur auf dem Balkon applaudiert, sondern dass man jetzt auch mit Lohnerhöhungen quasi ihre Leistung vergütet.
Eine Lohnerhöhung von 1% sei deshalb angebracht. Für Branchen, die von der Corona-Krise schwer getroffen sind, verzichten die Gewerkschaften dieses Jahr aber auf Lohnforderungen. Es sei wichtiger, Arbeitsplätze zu erhalten. Als Beispiel nennt Travail Suisse das Gastgewerbe. Wer im Kanton Bern in ein Restaurant geht, muss ab Montag zwingend Kontaktdaten angeben. Der Kanton Bern geht im Kampf gegen das Coronavirus damit weiter, als es der Bund vorschreibt, erklärt Gundekar Giebel, Sprecher der Berner Gesundheitsdirektion.
Wir wollen schneller sein im Contact Tracing. In den Innenräumen des Restaurants wird künftig das Geburtsdatum, die vollständige Adresse, natürlich Name und Vorname verlangt und auch die Telefonnummer mindestens von einem Gast einer Gästegruppe.
Bleibt eine solche Gästegruppe ausschließlich im Freien, müssen die Kontaktdaten nicht erhoben werden. Auch in Bars und Clubs müssen die Gäste im Kanton Bern registriert werden. Diese Regelung gilt auch in diversen anderen Kantonen. Außerdem fordert die Berner Gesundheitsdirektion die Restaurants, Bars und Clubs auf, den Gästen die Nutzung der Swiss-Covid-App zu empfehlen. Das Schweizerische Nationalmuseum sucht einen neuen Direktor. Andreas Spielmann verlässt die Institution im nächsten Frühling nach 14 Jahren, wie das Nationalmuseum mitteilt. Das Auswahlverfahren für die Nachfolge sei bereits gestartet worden. Beim Schweizerischen Nationalmuseum handelt es sich um einen Verbund von verschiedenen Museen. Dazu gehören unter anderem das Landesmuseum Zürich und das Forum Schweizer Geschichte in Schwyz. Der größte Tourismuskonzern der Welt, TUI, hat im zweiten Quartal rund 1,4 Milliarden Euro Verlust gemacht. Wegen der Corona-Pandemie musste der deutsche Reiseanbieter in den letzten Monaten fast alle Reisen absagen. Das Überleben des Konzerns sei aber dank Staatshilfen gesichert, heißt es in einer Mitteilung. Mitte Juni konnte TUI den Reisebetrieb wieder starten. Seither sind gemäß Mitteilung 1,7 Millionen Neubuchungen eingegangen. Das Wetter. Heute scheint zeitweise die Sonne. Lokal gehen kräftige Platzregen und Gewitter nieder. Es ist schwülwarm mit 26 bis 30 Grad. Morgen ist es dann wechselnd bewölkt mit weiteren Regengüssen.
Ab 1. Oktober sollen nun also in der Schweiz wieder Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besucherinnen und Besuchern möglich sein, entschied gestern der Bundesrat. Einigermaßen zufrieden sind Fußball- und Eishockey-Clubs. Das Horrorszenario Konkurs für einzelne Vereine scheint vorläufig vom Tisch. Aber wie sieht es eigentlich in der Kulturszene aus, die finanziell ebenso gelitten hat? Zum Beispiel das Kultur- und Kongresszentrum in Luzern, das KKL, das viele Konzerte und Veranstaltungen streichen musste. So wurde Ende April das Lucerne Festival für diesen Sommer abgesagt. Mit den Lockerungen vom Juni kam man aber auf den Entscheid zurück und so startet morgen ein 10-tägiges Ersatzfestival mit klassischen Konzerten. Ich habe Michael Häfliger, den Intendanten des Lucerne Festivals, gefragt, ob er jetzt etwas durchatmen könne, seit klar sei, dass sie den Betrieb morgen mit einem kleineren Programm aufnehmen können.
Ja, klar. Für uns war das jetzt natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir zu diesem Kurzfestival finden können, es durchführen können und hier einen Beitrag in einer sehr schwierigen Zeit leisten, der aber auf hohem Niveau steht.
Ab Oktober sind wieder Anlässe mit mehr als 1000 Besucherinnen und Besuchern möglich. Was heißt das für die Planung Ihrer nächsten Saison?
Das heißt eigentlich, wenn sich die Situation weiterhin gut entwickelt, dann können wir vernünftig planen. Dann können wir auch davon ausgehen, dass wir das nächste Sommerfestival, das ist für uns natürlich der allerwichtigste Anlass, normal durchführen können.
Sie sagen vernünftig planen. Was heißt das für die Programmierung etwa von Mahlersinfonien, die große Orchester benötigen?
Das kann man dann machen. Es braucht bei allem natürlich eine exakte Planung. Aber wenn wir so weit kommen, dass wir über 1000 Personen, das würde dann heißen für uns eigentlich Richtung 2000. Wir haben 1800 Plätze plus Orchester sind das dann eben Richtung 2000 mit Saalpersonal und all dem. Dann könnten wir eigentlich in diese Richtung denken. Und das wäre für uns natürlich hervorragend, schafft natürlich auch beim Publikum Vertrauen. Weil wenn die Dinge ständig verändert werden, dann ist auch unser Publikum verunsichert.
Musiker tragen keine Masken während des Konzerts. Muss eigentlich das Publikum Masken tragen jetzt?
Wir haben die Maskenpflicht eingeführt. Das ist für uns ganz wichtig, weil man einfach so eine Grundsicherheit schafft. Die ist wichtig, auch wenn die Leute sitzen und sich grundsätzlich in einem Konzert ja ruhig verhalten. Mit Ausnahme des Klatschen, man steht dort nicht auf, man wippt nicht mit. Das ist eine andere Art von Publikumsverhalten. Also wir sind ja jetzt noch immer in einer Regelung, die ganz klar gewisse Vorgaben definiert.
Corona hat dafür gesorgt, dass Sie Schutzkonzepte vorbereiten und umsetzen müssen. Ihnen entsteht ein zusätzlicher Aufwand. Auf der anderen Seite kommt es möglicherweise zu weniger Einnahmen. Welchen Einfluss hat Corona auf Ihre Preisgestaltung?
Wir haben geringere Preisgestaltung, also wir sind in den Preisen weniger hoch als normal. Wir sind ja doch ein sehr eigenwirtschaftliches Festival. Der Kartenverkauf spielt bei uns eine große Rolle. Und bei dem Angebot hat es natürlich auch zur Folge, dass die Preise in der Spitze relativ hoch sind. Wir kompensieren dann sehr viel in den unteren Bereichen. Also wir haben bei uns immer zu jedem Konzert 100 Karten zwischen 30 und 50 Franken. Das seit eh und je. Das diesjährige Festival, das Kurzfestival, findet außerhalb der Norm statt. Das machen wir zum einen, weil wir unserem Publikum doch etwas schenken wollen, auch in diesen schwierigen Zeiten Dankbarkeit zeigen und auch für die ganze Musikwelt wieder ein Bein auf die Bühne stellen. Das ist ganz wichtig, dass das Luzernfestival hier auch eine gewisse Verantwortung hat, wahrnimmt und auch zeigt, man kann in einem gewissen Rahmen etwas tun. Wir müssen ja auch einen Weg finden, wie wir mit dieser Situation umgehen. Und das Verharren in einer reinen Schockstarre wäre da das Falsche. Und wir versuchen sehr vernünftig mit einem eigentlich für diese Zeit entwickelten Konzept hier einen Beitrag zu leisten.
Wenn die Corona-Fallzahlen außer Kontrolle geraten sollten, drohen neue Einschränkungen seitens der Behörden, allenfalls sogar ein neuer Lockdown. Sind Sie für diesen Fall finanziell abgesichert? Haben Sie genug Reserven?
Ja, ich denke, wenn das kommen würde, werden wir uns der Situation anpassen müssen. Da kommen wir gar nicht herum. Und wir sind jetzt halt in einer sehr, sehr herausfordernden Zeit, wo wir auch den Verlauf dieser Pandemie jetzt nicht irgendwie mit einem Computer berechnen können, sondern wir sind gefordert. Und ich denke, unser Festival hat einen gewissen Rückhalt, aber wenn das sich über mehr als ein Jahr hinausziehen würde, also über das Jahr 21, dann würde es sicherlich schwierig werden. Dann stellt sich auch irgendwann mal die Frage, kann man so etwas überhaupt noch machen in dieser Größe? Aber ich denke, die werden wir uns nicht stellen müssen.
Sagt Michael Häfliger, Intendant des Luzern Festivals. Und so geht's weiter bei uns. Hilfe für die Kinder in Beirut nach der großen Explosion. Wir begleiten eine Vertreterin des UNO-Kinderhilfswerks UNICEF. Der groß angekündigte Werbeboykott gegen Facebook rund um Black Lives Matter. Der Abzug von Werbegeldern ist doch nicht so einfach, wie sich das viele Unternehmen gedacht haben. Und Machtpolitik auf dem Rücken von Corona-Kranken in Bolivien blockieren Anhänger des zurückgetretenen Präsidenten Morales Sauerstofftransporte in Spitälern. Frankreich spielt mit den Muskeln im östlichen Mittelmeer, will unser Nachbarland seine Militärpräsenz verstärken. Der Grund, die Türkei sucht vor griechischen Inseln in der Ostägäis nach Erdgas. An jener Stelle liegen die griechischen Inseln in Sichtweite der türkischen Küste. Für Griechenland sind diese Erdgasforschungen eine Verletzung seiner Hoheitsgewässer. Die Türkei sieht das anders und spricht Griechenland das Recht der alleinigen Nutzung ab. Darüber habe ich mit Ronja Kempin von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin gesprochen. Sie ist spezialisiert auf europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Zurzeit kreuzen türkische und griechische Kriegsschiffe in dieser Forschungsregion. Das ist erklärbar. Aber was wollen die Franzosen dort, Frau Kempin?
Das ist eine sehr gute Frage. Frankreich liegt seit längerer Zeit mit der Türkei im Clinch. Beide Seiten, also Ankara und Paris, lassen derzeit wirklich keine Gelegenheit aus. Das muss man leider so feststellen, um die bilateralen Beziehungen weiter zu verschlechtern. Und so erhöht Frankreich seine Militärpräsenz im östlichen Mittelmeer offiziell, um den Griechen Unterstützung zuteilwerden zu lassen in dem Konflikt, der sich mit der Türkei ja dort abspielt, um die Öl- und Gasvorkommen, die dort vermutet werden.
Sind denn Frankreich und ganz konkret Griechenland im Recht?
Mit Blick auf die jüngste Eskalation sind sie aus meiner Sicht im Recht, denn die Türkei dringt wirklich da jetzt in griechische Hoheitsgewässer ein. Vorher gab es einen Konflikt in und um Zypern. Da war es etwas schwieriger. Die Insel ist ja geteilt und beide Seiten haben keine exklusive Wirtschaftszone miteinander verhandelt. Aber auch da hat die Türkei doch immer wieder sehr aggressiv auch Ölfirmen aus der Europäischen Union, die von Zypern, dem EU-Mitgliedstaat Zypern, lizenziert waren, abgedrängt. Also auch da mit sehr harten Bandagen schon gespielt.
Also das heißt, die Türken haben aus ihrer Sicht absolut keine berechtigten Ansprüche auf dieses Gebiet vor den griechischen Inseln, um nach Erdgas zu suchen.
Also das ist tatsächlich griechisches Hoheitsgewässer und um dort nach Öl und Erdgas zu suchen, müssten beide Seiten eben ein bilaterales Abkommen verhandelt haben. Das liegt aber nicht vor.
Frankreich sagt jetzt, der Militäreinsatz sei mit Griechenland abgesprochen und die militärische Aktion soll in Kooperation mit der EU erfolgen. Das internationale Völkerrecht solle geschützt werden. Vertritt Frankreich damit tatsächlich Europa oder haben die Franzosen eigene Interessen noch im östlichen Mittelmeerraum?
Auch das ist ganz schwierig. Also die EU drückt sich ein bisschen darum, eine einheitliche Linie zu finden. Die Franzosen drängen sehr stark darauf, auch Sanktionen gegen die Türkei auszusprechen. Deutschland als wichtigster Partner ist dagegen, versucht zu vermitteln. Worum es den Franzosen tatsächlich geht, ist eine türkische Vormachtstellung im Mittelmeer zu verhindern, und zwar mit allen Mitteln. Ankara und Paris rivalisieren in Libyen miteinander. Und das Ausgreifen der Türkei in das, was die Franzosen eigentlich ihre Einflusssphäre nennen, das missfällt Paris doch schon seit längerem. Und da ist Frankreich offensichtlich bereit, der Türkei immer wieder deutlich zu machen, bis hierhin, aber kein Stück weiter.
Ronja Campini, Ihre Einschätzung zum Schluss. Wohin führt dieser Streit zwischen Griechenland und der Türkei um Erdgas noch?
Ich hoffe sehr natürlich, dass es eine friedliche Lösung geben wird zwischen beiden Seiten. Ich habe schon erwähnt, Deutschland versucht zu vermitteln, diplomatisch einzugreifen. Frankreich flankiert das Ganze mit einer militärischen Drohgebärde. Ich hoffe, dass beide Seiten den Ernst der Lage erkennen. Das ist überfällig. Ja, und dass wir dann zu einer wirtschaftlichen Verhandlung kommen, die beide Seiten akzeptieren werden.
Sagt Ronja Campin von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Beirut. In Berlin, Verzeihung. Rendezvous 12.48 Uhr nach Libanon jetzt. Auch Kinder leiden stark nach der verheerenden Explosion in Beirut. Was schon für Erwachsene schwer auszuhalten ist, trifft sie besonders hart. Über 80.000 haben ihr Zuhause verloren. Viele sind traumatisiert, verletzt, vermissen Angehörige. Das Kinderhilfswerk UNICEF macht sich Sorgen, weil in Libanon doch gleich mehrere Krisen aufeinandertreffen. Und so ist die Koordination der Hilfe eine Herausforderung. Nahost-Korrespondentin Susan Brunner hat in Beirut eine Schweizerin begleitet, die als Emergency Officer, als Notfallspezialistin bei UNICEF arbeitet.
Eine Kollegin ist verspätet. Rahel Fetsch nimmt's mit Humor. Pünktlichkeit ist in einer Stadt voller Trümmer ihr kleinstes Problem. Da, wo die 35-Jährige steht und telefoniert im Jaitawi-Quartier, ist jedes Haus beschädigt.
Jaitawi gehört zu einem der Regionen, die am stärksten betroffen sind. Also wir sind hier ungefähr 1 Kilometer Luftlinie von der Explosion entfernt.
Sie selbst wohnt in diesem Quartier.
Mein Studio wurde zerstört, das war ein Scherbenhaufen. Mein Büro wurde ebenfalls zerstört. Aber mir persönlich zum Glück ist nichts passiert.
Rahel Fetsch war zum Zeitpunkt der Explosion außerhalb von Beirut unterwegs. Sie kam umgehend zurück. Nachdem klar war, dass ihr Team wohlauf ist, galt ihre erste Aufmerksamkeit der medizinischen Versorgung. Fast wie durch ein Wunder konnten Medikamente, die das Hilfswerk in Kühlhäusern am zerstörten Hafen gelagert hatte, geborgen und verteilt werden. In Zusammenarbeit mit 30 Partnerorganisationen klärte Rahel Fetschs Team ab, welche Spitäler trotz Schäden mindestens teilweise noch funktionsfähig waren, half die Wasserversorgung sicherzustellen. Zwischen 80 und 100.000 Kinder in Beirut haben ihr Zuhause verloren.
Also diese Explosion, der Verlust, die Verzweiflung der Eltern, das hat einen extremen Einfluss auf die Kinder.
Nun hilft die UNICEF mit der psychologischen Betreuung der traumatisierten Kinder und ihren Familien und mit der Reparatur ihrer Wohnungen. Rahel Fetschs Kollegin ist eingetroffen. Zusammen steigen sie in den vierten Stock eines Wohnhauses. Überall in der Wohnung fehlen die Fensterscheiben. Die beiden Jugendlichen Mohammed und Hamse schneiden in der Küche durchsichtige Plastikfolien zu. In einem UNICEF-Projekt gegen Jugendarbeitslosigkeit haben die beiden eine Berufslehre für Häuserreparatur absolviert. Jetzt sind sie gefragt wie nie zuvor. Wir helfen den Leuten, damit sie hier wieder wohnen können, sagt Mohammed. Sorgfältig heftet er die zugeschnittene Folie an die scheibenlosen Fensterrahmen. Die beschädigte Wohnung ist schon fast fertig aufgeräumt und repariert. Pro Tag schafft das Team 4 bis 5 Wohnungen, je nach Ausmaß der Schäden. Wieder in ihre Wohnungen zurückkehren, bedeutet für Kinder und ihre Familien aber noch lange nicht das Ende ihrer Not. Viele lebten schon vor der Explosion in Armut. Nun haben sie auch noch ihre Lebensgrundlage verloren. Und als ob das nicht schon genug wäre, gibt es auch immer mehr Corona-Infektionen. Eine zusätzliche Belastung fürs Gesundheitssystem.
Das Gesundheitssystem, das so stark schon am Anschlag war, das ist etwas, das wir jetzt eigentlich wie in das Zentrum stellen müssen.
Wegen der Corona-Krise und davor wegen Schulschließungen im Zuge der Anti-Regierungsproteste gehen viele Kinder seit Monaten nicht mehr zur Schule. Nach der Explosion sind viele Schulen zudem unbrauchbar.
Das Bildungsministerium schätzte, dass rund 120 Schulen im Umkreis von etwa 15 Kilometern zerstört sind.
Eine Herausforderung auch für die Hilfswerke. Denn das Internet ist in Libanon oft zu langsam für Online-Unterricht und viele haben auch gar keinen Zugang dazu. Die UNICEF-Notfallspezialistin Rahel Fetsch lässt sich nicht entmutigen. Aber die Not, die sie jeden Tag in ihrem eigenen Quartier sieht, geht ihr nahe.
Für mich, was für mich persönlich mich noch trifft, ist ein kleines Quartier. Man sieht immer wieder dieselben Gesichter. Und die haben so viele Kriege schon miterlebt, Unglücke, Katastrophen. Und jetzt kommt das noch.
Es war eine beispiellose Aktion, als vor einem Monat Dutzende große Unternehmen weltweit beschlossen, vorläufig nicht mehr auf Plattformen von Facebook Werbung zu schalten, weil Facebook ihrer Ansicht nach nicht genug gegen Hetze und Rassismus tut. Für Unternehmen wird es immer wichtig, auch im Internet einen guten Ruf zu bewahren. Sie wollen nicht, dass ihre Werbeanzeigen neben für sie unpassenden Inhalten aufscheint. Doch das ist gar nicht so einfach, wie es tönt, Medienredaktor Philipp Meyer.
Der Facebook-Boykott, den die Black Lives Matter-Bewegung in den USA angestoßen hatte, ist zumindest in der Schweiz schon fast wieder vorbei. Eine Umfrage bei den größten Schweizer Firmen hat ergeben, dass nur die Zürich-Versicherungen und auch Lonza ihre Werbemaßnahmen auf Facebook und Instagram weiterhin unterbrechen. Novartis hingegen hat in geringem Umfang wieder damit angefangen.
Um sicherzustellen, dass wir Patienten Informationen zu Themen zugänglich machen können, wie die Aufklärung über bestimmte Krankheiten, wissenschaftliche Innovationen oder die Rekrutierung für klinische Studien.
Wie Novartis schreibt, die UBS überprüft gegenwärtig ihre Social-Media-Strategie. Lafarge-Holcim warb schon früher nicht auf Facebook. Wiederum andere wollen sich nicht zu ihrer Werbestrategie äußern oder haben sich am Boykott gar nicht beteiligt. Alle großen Schweizer Firmen, die auf die Umfrage antworteten, betonten aber, dass man sehr darauf achte, dass die eigene Werbung nicht neben Inhalten platziert werde, in denen Menschen diskriminiert würden. Die Pharmafirma Roche unterstreicht zudem:
Dazu gehören auch Drittanbieter, mit denen wir möglicherweise für die Platzierung von Werbung, zum Beispiel auf Websites, zusammenarbeiten.
Diese Drittanbieter, Plattformen wie YouTube oder Facebook sowie Werbenetzwerke, platzieren die Werbeanzeigen automatisiert, ohne Kontrolle, was daneben läuft oder abgebildet ist. Damit gibt man als werbende Firma das Zepter zum Teil aus der Hand, erklärt Online-Werbefachmann Andreas Giesler.
Wenn ich natürlich User-Generated Content buche, wie zum Beispiel ein Facebook oder ein YouTube, dann begebe ich mich in die Gefahr, dass irgendjemand das Gefühl hat, dass Bill Gates hinter Coronavirus steckt oder was auch immer und entsprechende Videos auf YouTube platziert. Und ich muss darauf vertrauen, dass YouTube solche Videos zensiert.
Das sei der Preis dafür, dass es vergleichsweise günstig geworden sei, Zielgruppen gleichzeitig auf mehreren Plattformen zu finden, auch für kleinere und mittlere Unternehmen. Damit wächst die Chance, von Nutzerinnen und Nutzern wahrgenommen zu werden. Gleichzeitig steigt aber auch die Gefahr, dass die eigene Werbung plötzlich neben Hetzartikeln von Extremisten gezeigt wird. Andreas Giesler hilft mit seiner Firma Zulu 5, die zur NZZ-Gruppe gehört, den Unternehmen, im Internet solch problematisch platzierte Werbung zu finden. Verhindern kann auch er diese Platzierungen nicht. Den betroffenen Firmen bleiben wenig Optionen.
Dann haben sie halt die Möglichkeit, entweder die Partner zu wechseln oder die Plattform zu wechseln oder vielleicht einzuschränken, eben nur gewisse Kanäle zu buchen, die sie vorgängig überprüft haben.
Viele Unternehmen hätten mittlerweile erkannt, dass sie sich mehr Gedanken über die automatische Platzierung ihrer Werbung machen müssen.
Was im Moment passiert, ist, dass sich viele Firmen überlegen, hey, was ist mein Risikoprofil? Das heißt, man hat erkannt, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, heutzutage Werbung zu schalten, aber man muss sich dessen bewusst sein, ich muss mir überlegen, was entspricht mir und was entspricht mir nicht.
Wer maximale Reichweite und Klicks suche, der nehme vielleicht eher in Kauf, dass seine Anzeige auch einmal in einem zwielichtigen Umfeld auftauche. Bekannte Marken jedoch müssten hier vorsichtiger sein, weil sonst der Aufruhr in der Öffentlichkeit schnell laut werden könnte. Stellt sich zuletzt die Frage, was der Werbeboykott bei Facebook bewirkt hat. Tatsächlich hat die Plattform einige hundert Gruppen geschlossen und Konten gesperrt und damit guten Willen gezeigt. Sogar ein Post von Donald Trump hat Facebook gelöscht, weil der US-Präsident falsche Informationen über das Coronavirus verbreitet hatte. Am Geschäftsmodell, möglichst vielen Menschen möglichst viel Werbung zu zeigen, hat sich aber nicht grundlegend etwas geändert.
Philipp Meyer, 3v1. Mehrere Städte in Bolivien sind wegen Straßenblockaden von der Versorgung abgeschnitten. Und das hat gravierende Folgen für Spitäler. Es fehlt an Sauerstoff für Corona-Kranke und Frühgeborene. Bereits sind mehr als 30 Covid-Erkrankte und Babys gestorben. Eine Folge eines erbitterten Kampfes um die Macht im Land. Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
Vom Tiefland aus versucht ein Konvoi von Sauerstofftransportern die Städte Cochabamba und La Paz in den Anden zu erreichen. Trotz des militärischen Begleitschutzes kommen die Fahrzeuge nicht wirklich voran. Wegen Blockaden sind sie gezwungen, ständig die Route zu ändern und verspäten sich entsprechend. Mit dem Sauerstoff eilt es aber. Er ist bestimmt für die schwer an dem Coronavirus erkrankten Menschen auf den Intensivstationen. Auch Frühgeborene, die künstlich beatmet werden müssen, können ohne Sauerstoff nicht überleben. Vordergründig richten sich die Blockaden gegen die Verschiebung der Neuwahlen. Sie sollen das Ende einer Übergangsregierung herbeiführen, die seit der Absetzung des linken Staatschefs Evo Morales amtiert. Dem Indigenen wurde letzten Oktober Betrug vorgeworfen, als er sich wiederwählen lassen wollte. Wegen der Corona-Epidemie zögern sich die Neuwahlen nun aber hinaus. Von Anfang Mai wurden sie erst auf September verschoben, später auf den 18. Oktober. Den Anhängern von Evo Morales ist das zu spät. Doch hinter den Kulissen tobt in Bolivien ein erbitterter Machtkampf zwischen der rechtskonservativen Übergangsregierung und der Linken um Evo Morales. Die Linke wie die Rechte gehen im Hinblick auf die Wahlen aufs Ganze, auf beiden Seiten sind die Mittel fragwürdig. Die Linken schicken einen überaus populären Kandidaten ins Rennen. Es ist Evo Morales, ehemaliger Wirtschaftsminister, der mehr als ein Jahrzehnt lang die Sozialprogramme für Indigene und Arme auf den Weg gebracht hatte. Die Sozialisten um Morales versprechen sich von dieser Kür, jeden der vielen rechtsgerichteten Gegenkandidaten schon in der ersten Runde auszuschalten und zurückzukehren an die Macht. Die nach dem Sturz von Evo Morales ans Ruder gekommene Rechtsregierung ist ihrerseits in der Offensive. Die Interimspräsidentin tritt nun selbst als Präsidentschaftskandidatin auf. Allein mit dem Ziel, die Linke fernzuhalten von der Macht. Ein anderes Kalkül ist für Jeanine Áñez nicht im Spiel. Es würde ausreichen, eine Stichwahl heraufzubeschwören und dann den aussichtsreichsten Rechtskandidaten mit dem Geld aus der Propagandakasse der Regierung zu unterstützen. Und die Linke wäre gebotigt. Bolivien erlebt ein hässliches Gerangel um die Macht. Es kostet Menschenleben um Menschenleben.
13 Uhr und gleich im ersten und vierten. Klumpenrisiko Tourismus. Spanien und Italien gehören zu jenen Ländern, deren Wirtschaft stark vom Tourismus abhängig ist. Jetzt, da Corona zugeschlagen hat, zeigt sich, dass Alternativen gefragt sind, um der Wirtschaft auf die Beine zu helfen. Welche Ideen gibt es dazu, fragen wir gleich Italien-Korrespondent Franco Battel und Auslandredaktorin Melanie Pfändler nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Tobias Mayer.
Das Bundesamt für Gesundheit meldet heute 234 neue bestätigte Corona-Infektionen für die Schweiz und Liechtenstein. Außerdem wurde ein weiterer Todesfall registriert im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Der Gewerkschaftsdachverband Travail Suisse fordert mehr Lohn für Mitarbeitende im Gesundheitswesen und im Detailhandel. Diese hätten stark zur Bewältigung der Corona-Krise beigetragen. In schwer betroffenen Branchen sei es hingegen wichtiger, Arbeitsplätze zu sichern, als mehr Lohn zu zahlen. Und bei einem Canyoning-Unglück im Kanton St. Gallen sind drei spanische Touristen ums Leben gekommen. Ein vierter wird noch vermisst. Die Kantonspolizei sagt, sie seien ohne Guide unterwegs gewesen und bei ihrer Tour bei Vettis gestern Abend von einem Gewitter überrascht worden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.